NZZ Live.
Sie alle ganz herzlich hier im Bernhard-Theater, sehr verehrtes Publikum und vor allem sehr geehrte Yvonne Eisenring. Wie schön bist du heute da?
Ich freue mich auch. Ich weiß gar nicht, wir machen das auf Hochdeutsch.
Wir sollen das auf Hochdeutsch machen, hat es geheißen.
Ah, okay, gar kein Problem.
Ihr könnt es aber auch sehr gut auf Schweizer. Möchte denn jemand gerne Hochdeutsch?
Ja, der macht natürlich jetzt gar nicht, oder?
Außer.
Haben da jetzt alle gesagt, ja, wir wollen unbedingt Hochdeutsch, das können wir schon machen. Ich muss das eh noch lernen. Oh mein Gott, was ist los?
Bist du nicht gut. Ich glaube, ich darf einfach nicht anlernen. Gut. Also Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe eben nicht, wenn jetzt jemand aufgestreckt bei Hochdeutsch.
Mm-mm.
Nein, dann nein. Ich müsste das zwar lernen, weil wir den Film synchronisieren auf Hochdeutsch und man muss sich erst reines Hochdeutsch reden.
Ah, und du synchronisierst dich selbst?
Ha? Ja, genau.
Also willst du Übungsstunde?
Sehr gerne. Jetzt? Nein, ich mache das sehr gerne auf Schweizerdeutsch. Nein.
Also, ihr habt schon gehört, Yvonne hat einen Film. Wer mit dem Tram ist angekommen, hat vielleicht an der Tramhaltestelle ein Plakat gesehen.
Ja.
Kommt dann ganz nah her zum Kuss. Das ist also Yvonne Eisenring.
Ja.
Sie ist ganz neue Schauspielerin, sie ist aber schon sehr lange Autorin, Dramaturgin und Podcasterin. Und was du anpackst, das funktioniert.
Es gibt Leute, die sagen das. Das stimmt einfach nicht, aber es tönt gut.
Also ein paar Beispiele geben. Yvonne hat einen Roman geschrieben, Nino heisst er, über einen jungen Mann, der Liebe sucht und das Glück und die Zufriedenheit irgendwie auch. Ein bisschen in New York und ein bisschen Spiritualität. Bestseller, sofort. Dann hat sie ein Sachbuch geschrieben, das heisst Life Rebel. Und es geht am Schluss eigentlich um nicht weniger als einfach das Wichtigste, was wir überhaupt haben, nämlich unsere Zeit. Mehrere Wochen auf der Bestsellerliste. Sie hat einen Podcast, der heisst Zivadili Ring. Der hat jetzt das Hallenstadion ausverkauft. Bald spielt er dort oder redet er
das
dort.
Das ist krass, ja.
Und wir sind also noch nicht fertig. Dann kommt der Kinofilm, Premiere-Tickets ausverkauft und so ein riesen Ansturm, dass die Zeit zusammengebrochen ist. Also, ihr seht, was Yvonne anpackt, funktioniert irgendwie schon. Und ich habe das Gefühl, Yvonne, das ist, weil, was du machst, das ist wirklich, ja, genau. Und ich habe das Gefühl, was du machst, du überlegst dir, was will ich machen, und du hast wirklich Lust drauf. Ganz fest.
Also, das Erste, es stimmt beides, ich habe mega Lust drauf, und ich überlege mir, was will ich machen. Der Punkt ist aber, ich will noch viel mehr machen, und meine Schwester, die mein Management macht, verbietet es mir. Also eigentlich, dass das funktioniert, was dann wirklich gemacht wird, das ist nicht mein Verdienst. Weil ich hätte schon ich wollte mal einen Film machen, wo man am ganzen Körper Kameras hat und wenn man umläuft, dann filmt man alles. Ist nicht durchgekommen bei der Schwester. Also ich habe viel, viel mehr Ideen und leider, die funktionieren eben dann nicht. Die sieht man aber einfach auch nie. Also es ist so ein bisschen ein Trugschluss, dass alles, was ich anlange, zu Gold wird. Aber ich finde auch, das tönt alles krass, was du aufzählst. Und es ist wirklich, das ist momentan auch, läuft es mega gut. Ich habe aber auch schon Durststrecke gehabt. Also das ist, dein Mikrofon hätte ich nicht gern.
Irgendetwas, ja, irgendwie mein Mikrofon sind nicht Freunde. Vielleicht machen wir es so. Jetzt ist es Sorenling, soll ich es abziehen? Also, gut. Jetzt, ihr müsst sagen.
Aber ich will nur auf einer Seite, wenn du zu mir lernst.
Okay. Gut,
nachher sieht es von dieser Seite aus, als hättest du Ohrringe an.
Schon, hä?
Ja. Gut. Ich habe keine Ohrenlöchli. Ist mir verboten worden als Kind und ich halte mich jetzt noch dran. So gute Tochter bin ich. Meine Mami hat irgendwo im Publikum. Ja, wegen Akupunktur hat es geheißen. Nein, kein Ohrring. Und ich habe wie so gedacht, bei etwas muss ich jetzt nicht rebellieren.
Und das sind Ohrenstecker?
Ja.
Okay.
Da habe ich so gefunden, Mutter, wenn du das willst, ich mach's.
Wo hast du überall rebelliert?
Ja, ich glaube, überall sonst. Nein, ich habe in dem Sinn rebelliert. Ich glaube, ich war schon noch schwierig gewesen. Ich habe während der Gymi-Zeit habe ich nicht mal ein Pult gehabt. Und ich habe einfach gefunden, ich muss nicht lernen. Und meine Eltern sind beide Lehrer. Und die haben dann wieso wirklich, glaube ich, ein bisschen an mich aushalten und hoffen. Und wir sind jetzt nicht religiös gewesen, darum haben sie nicht gebetet. Sonst hätten sie sicher gebetet. Also ich habe schon in dieser Hinsicht wie einfach zum Beispiel alles viel wichtiger gefunden wie die Schule. Und ich glaube, das ist schon jetzt nicht immer gut angekommen.
Das passt aber, muss man schon sagen, ein bisschen zu deinem Lebensentwurf. Weil Yvonne, nachdem ich alles angeschaut habe, was du gemacht hast und wenn du es gemacht hast, habe ich das Gefühl gehabt, die Yvonne Isering, die muss im Fall so Oberarme haben, weil die schwimmt immer gegen Strom. Dann, wo alle studiert haben, hast du angefangen zu arbeiten. Du hast ein Studium angefangen, wo alle Karriere gemacht haben. Du hast dein Leben komplett neu überdenkt in dem Moment, wo alle haben angefangen, ihr Leben eben genau ein bisschen zu festigen und ein bisschen anzukommen. Und ja, ich finde das faszinierend.
Ja.
Genau, das, über das, ja, ja, musst du uns heute erzählen.
Das stimmt. Also, es stimmt, dass es zeitlich nie gepasst hat mit jetzt diesen Leuten in meinem Alter. Also, meistens nicht. Aber es ist, sind nicht so bewusst die Entscheidungen, dass ich so früh anfange, ich habe mit 19 angefangen zu arbeiten, das ist nicht gewesen, oh, ich schwimme gegen den Strom, sondern ich habe einfach nicht mehr wollen in die Schule gehen. Und das Studium hat natürlich bedeutet, dass ich weiter muss lernen. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon 6 Jahre Gymi gemacht, ich bin nach der 6. Primaris Gymi, ich habe gefunden, das ist jetzt einfach mal gut. Also es ist nicht gewesen, ich mache etwas anderes, sondern ich habe das einfach irgendwie so krass gefunden, jetzt einfach weiter Schule machen. Ich finde es immer noch krass. Und dann, wo alle so anfangen zu arbeiten, habe ich gedacht, jetzt könnte ich ja mal mir noch beweisen, dass ich studieren kann. Das ist schon so ein bisschen gegen den Strom. Und ich kann, es ist wie so ein Zufall gewesen, dass ich so aus dem Takt gewesen bin. Aber das sind nicht so bewusste Entscheidungen gewesen. Das ist wirklich einmal zum Beispiel einfach ein Liebeskummer gewesen. Also das ist nicht ein Entscheid gewesen von, oh, jetzt soll ich mein Leben überdenken, sondern ich habe so viel Liebeskummer gehabt, dass ich es in Zürich nicht mehr ausgehalten habe und dann bin ich halt auf Paris leben. Also das ist jetzt nicht so eine coole Geschichte, das ist mehr so eine Flucht gewesen.
Ich wollte nämlich auch fragen, braucht es Mut, um das zu machen? Braucht es ganz viel Hoffnung oder braucht es ein bisschen Leichtsinn? Aber anscheinend braucht es Liebeskummer.
Es braucht Liebeskummer. Bitte nicht. Liebeskummer ist doch das Schlimmste. Wirklich. Also, was ich dort gelitten habe, ich glaube, es braucht in dem Sinn schon ein bisschen Mut, weil man wird wirklich schräg angeschaut. Also, jetzt langsam ist das, wo die Sachen, die ich mache, Erfolg haben, ist das natürlich ganz ruhig geworden, aber ich habe Zeiten gehabt, haben mir alle drei geredet und gefragt, wieso machst du jetzt das, wieso willst du das, du hast eine gute Journalismuskarriere gehabt, wieso setzt du jetzt aufs Bücher schreiben, wenn das doch gut gelaufen ist, oder wenn ich Bücher geschrieben habe, wieso willst du jetzt noch Theaterstück schreiben, jetzt bleib doch mal bei den Büchern. Also, ich habe mich natürlich die ganze Zeit erklären. Darum braucht es wirklich Mut, dass man so daran glaubt. Es braucht eine gewisse Naivität, weil es wartet niemand auf einen. Und man muss wirklich so ein bisschen delusional sein, ein bisschen verblendet sein und das Gefühl haben, doch, vielleicht schon. Das ist, glaube ich, das andere. Und ich glaube, es braucht eine Erziehung, wie ich sie hatte. Ich habe nie vorgelebt bekommen oder ich habe nicht mitbekommen als Kind und Jugendliche, dass ich muss etwas sein oder etwas liefern muss, dass ich ein guter Mensch bin oder gern gehabt wird. Und ich glaube, ganz viele haben irgendwie mitbekommen in ihrer Kindheit, hey, wenn du die und die Ausbildung machst, dann bist du eine wertvolle Person. Und das haben meine Eltern wirklich anders gemacht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt das und das erfüllen, weil ich habe eigentlich immer, wo die Karriere sehr erfolgreich war, die beendet und etwas Neues angefangen. Also ich habe als Journalistin ist es mir sehr gut gelaufen. Ich habe Preise gewonnen, ich habe sehr lässige Aufträge gehabt, ich finde sehr spannende Magazine, Kolumnen gehabt, ich habe Essays können schreiben für so die grossen Zeitschriften. Und es wäre eigentlich rein aus finanziellen oder Karrieregründen, wäre es schlau gewesen, dort weiterzumachen. Und ich habe immer dann so gefunden, ja, jetzt habe ich das gemacht, jetzt ist ja gut. Und dann habe ich wie etwas Neues angefangen und dann wieder bei Null angefangen. Und ich glaube, wenn ich anders aufgewachsen wäre, mehr so mit dem Gefühl von, du musst etwas rechts machen, dann hätte ich A, studiert nach der Matur und B, hätte ich natürlich nicht quasi das Feld verlassen in dem Moment, was Früchte trägt, was ich mache. Und ich glaube, darum, es braucht vor allem die Erziehung, die ich hatte, dass man immer wieder mal alles ändert oder eben neue Wege einschlägt.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du merkst, jetzt muss etwas Neues anfangen?
Also ich bin wahnsinnig ein ungeduldiger Mensch. Das stresst mich wirklich sehr. Aber das ist, glaube ich, ein Teil von dem, dass ich wie so auch finde, so jetzt, was kann man Neues machen? Oder eben, ich habe wirklich 700 Ideen pro Tag, was man alles könnte machen. Und wenn es nach mir ging, sind die alle fantastisch und müssen wir die wirklich alle umsetzen. Und da gibt es aber eben Leute um mich herum, wie irgendwie auch Agenturen und Management und so, wo dann das ein bisschen eindämmen, dass man eben nicht alles umsetzen muss. Und ich glaube, darum, das ist einfach so ein bisschen meine Persönlichkeit, wenn es nach mir ging, würde ich jeden Tag nochmal etwas Neues machen. Hätte ich schon 17 Restaurants aufgemacht oder irgendwie noch eine Modelinie entworfen, Schminktipps rausgegeben, keine Ahnung. Einfach, weil ich das alles irgendwie spannend finde.
Und hast du mal etwas gemacht, wo du jetzt zurückschaust und sagst, oh Gott, das war so ein Fehler gewesen? Gibt es etwas, was du bereust?
Nein. Also ich bereue schon Sachen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Und jetzt zum Beispiel der Liebeskummer, der ist ja entstanden wegen einer Geschichte vorher. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig in meinem Leben.
Was ist das für eine Geschichte?
Das ist einfach eine Beziehung, die wirklich nicht clever war. Nein, das ist, also, und man hat es wirklich gesehen kommen. Man hat das,
also man, all deine Freunde oder auch du?
Ja, ich wahrscheinlich auch, aber ich habe einfach mit viel Mut, Naivität, Leichtsinn und Gutgläubigkeit habe ich gedacht, das funktioniert dann schon. Wenn man da genug lang dranbleibt. Ich habe früher natürlich, wie die meisten Leute, habe ich das Gefühl gehabt, man kann Menschen ändern, wenn man nur genug fest versucht.
Wenn die Liebe gross genug ist.
Und die Liebe, dann ändert sich das alles. Und das hat nicht funktioniert, komischerweise. Und so Sachen bereue ich schon. Beruflich würde ich jetzt sagen, sind die Stationen eigentlich alle richtig gewesen. Ich bereue vielleicht ein paar Beiträge, die ich gemacht habe bei Tele Zürich.
Auch das.
Aber das ist in dem Sinn auch eine andere Zeit gewesen. Und ich bin 19 gewesen, als ich angefangen habe. Das ist wahnsinnig jung. Und ich glaube, dass ich dort einfach auch gehört habe. Ich mag mich noch erinnern, ich habe noch den Produzent im Ohr, der sagt, hey, ich bin der Produzent, ich entscheide, was du machst. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, nein, ich gehe nicht jemanden interviewen, wo gerade das Kind ermordet worden ist. Und dort bin ich halt losgezogen mit der Kamera. Und so Sachen bei euch, ja, weil ich finde, das ist wirklich nicht okay, rein journalistisch. Und menschlich ist es nicht in Ordnung. Aber ich habe wie zu dieser Zeit noch nicht quasi die Erfahrung gehabt oder auch, weiß auch nicht, die Grösse, den Mut, um dann wirklich zu sagen, hey, nein, ich weiss, du bist der Produzent, aber ich mache das einfach nicht. Und so Sachen bereue ich, aber ich glaube, so grössere Sachen, die ich ausprobiert habe, hätte ich jetzt gesagt, nein. Aber ich tue darüber nachdenken, weil ich komme mir bis zum Schluss noch etwas in den Sinn.
Gut, da kommen wir darauf zurück. Mhm. Und apropos Schluss, für euch im Publikum, wir haben am Schluss also dann noch Fragezeit. Wenn jemandem etwas in den Sinn kommt, wenn jemand etwas gerne fragen will, etwas einwerfen, merkt euch unbedingt. Wir haben extra die Zeit eingeplant. Ihr dürft also die Wunde auch noch ein bisschen ausquetschen. Jetzt darf ich noch ein bisschen. Du hast gesagt, am Anfang haben wir auch ein bisschen reingeredet und haben auch ein bisschen probiert. Das ist etwas, ich glaube, du bist sicher älter geworden und durch das passiert das automatisch weniger. Du hast mehr Expertise, durch das, dass du so viele Stufen hast erlaufen. Meinst du, es liegt nicht an dem?
Nein, ich glaube, es liegt wirklich nur daran, dass die Sachen, die ich gemacht habe, irgendwann Früchte getragen haben. Und du kannst nicht gegen etwas sein, wenn jetzt ein Podcast das Hallenstadion ausverkauft, du kannst nicht sagen, wieso machst du denn das? Weil dann ist ja wie so, dann hat auch mein Umfeld eingesehen, ah ja, das ist dann vielleicht nicht die dümmste Idee gewesen. Also es hat in dem Fall irgendeinen gewissen Erfolg. Mhm. Und es hat in vieler Hinsicht schenkt das ein. Und dann, das ist in der Schweiz ja noch spannend, in dem Moment, wo etwas auch Erfolg nach dem klassischen, also so mit dem so Erfolg hat, wie wir Erfolg definieren, in dem Sinn, dass etwas Geld, Raum oder Ansehen gibt, dann ist es plötzlich das Richtige. Das ist ja, finde ich, wahnsinnig interessant. Also, auch wenn ich sage, es macht mich glücklich und ich verdiene in dem Sinn genug, ich werde nicht reich, aber ich verdiene so, dass ich überleben kann. dann ist es wie etwas, das vom Umfeld aufgenommen worden ist, als wieso machst du denn das? Das mach doch etwas anderes. Geh wieder zurück in den Job, du musst doch so und so leben. Und in dem Moment, wo das aber wieder das quasi erfüllt, verstummen all die kritischen Stimmen. Und ich finde das ein bisschen problematisch, weil ich bin niemandem auf der Tasche geguckt. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Ich habe ein bisschen bescheidener gelebt. Aber ich habe einfach halt an diesen Sachen gearbeitet. Und leider, die vielen verschiedenen Projekte, die brauchen alle wahnsinnig Zeit. Also leider Film, das ist ein Projekt von 6 Jahren. Oder Nino, wo du gesagt hast, das ist eigentlich 4 Jahre dran geschrieben. Das braucht einfach wahnsinnig lange Zeit. Podcast, über Dillering, eigentlich 2 Jahre gestürmt beim SRF, bis wir überhaupt anfangen können. Also, es ist einfach vieles, geht wahnsinnig lang. Und ich finde, es ist ein bisschen falsch, dass man es erst wertschätzt bei jemandem in dem Moment, wo es eben den Erfolg einlöst. Mhm. Weil eigentlich vorne, finde ich, habe ich ja genauso viel geleistet oder mehr geleistet. Und solange ich nicht jammere oder eben irgendwie muss von anderen Leuten, keine Ahnung, Geld auslehnen, verstehe ich nicht, wieso dass man so kritisch ist gegenüber dem Lebensstil.
Ich kann es daran legen, dass vielleicht ganz viele Leute auch ein bisschen sich in einem Hamsterrad fühlen und vielleicht etwas machen, was sie eben selber auch nicht machen würden. Aber genau weil wir das ja so gelernt haben, ganz fest, du musst eben etwas machen, das Geld bringt, irgendeinmal mal, oder auch ein gesichertes Einkommen, das einigermassen einem auf dem Karriereleiter aufbringt. Vielleicht haben wir das so eingeimpft, dass es sich ganz komisch anfühlt, wenn jemand sich dem nicht beugt oder der nicht mitmacht. Und dass es einem vielleicht auch deswegen, ich weiss es nicht, stört.
Also ich glaube schon, wir lernen in der Schweiz einerseits mega fest, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Also so Karrierewechsel ist nicht etwas, was die Leute so finden, hey, so lässig und so aufregend, mach doch in 3 Jahren wieder etwas Neues. Sondern es ist wirklich so ein bisschen so, wieso? Obwohl man tut niemandem weh. Also in dem Moment, wo ich vom Journalismus zu der Literatur und nachher von der Literatur im Theaterbereich und jetzt im Filmbereich, es hat wirklich, da wurde niemand, wie heisst das bei dem Film? No animals were harmed. Es hat niemandem...
No people were harmed.
No people were harmed. Es hat niemandem weh da. Aber das ist irgendetwas, wo man in der Schweiz nicht gern hat. In Amerika zum Beispiel, wo ich viel bin, wird dir applaudiert bei jedem neuen Schritt, den du machst. Das ist, glaube ich, einfach, das ist so unsere Kultur. Wir haben das gern. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist so eine Idee. Ich weiß nicht, woher das die kommt. Wahrscheinlich auch kann man das irgendwo finden in der Schweiz bei unseren Ursprüngen, dass man leiden fürs Leben. Also so irgendwie Arbeit ist halt ein Krampf. Und das Leben ist kein Ponyhof. Das ist mir 100 Millionen Mal gesagt worden. Und ich verstehe bis heute gar nicht. Denke ich so, wieso Ponyhof? Also, logisch ist das Leben kein Ponyhof. Irgendwie. Aber von wo kommt der Vergleich? Aber gut, das ist kein Ponyhof. Und es kommt ja immer auch zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also bei uns ist einfach, das Vergnügen ist als allerletzt, um das wir uns kümmern. Und wenn du natürlich den Anspruch hast, und ich habe den Anspruch, dass ich sage, hey, ich versuche so fest, so zu leben, dass ich mich glücklich mache. Und dabei, glaube ich, mache ich auch andere glücklich. Also ich lebe zum Beispiel sehr fest so, dass ich auch viel Zeit habe für meine Gottenkinder oder meinen Neffen oder meine Freundinnen und Freunde. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es egoistisch ist, sich ums Glück zu kümmern. Es kann egoistisch sein, muss aber nicht. Aber in dem Moment, wo man das macht, geht man wie aus dem Rahmen, weil wir einfach etwas anderes eingetrichtert überkommen. Und ich glaube, es ist irgendwie vielleicht das, ja, wo dann stört. Wo aber ich jetzt auch merke, dass es irgendwie viel gibt, wo das, glaube ich, lässig findet, wenn ich das mache. Also ich komme viele Nachrichten auf Instagram über, von Leuten, die mein Buch gelesen haben, Life Rebel. Und letztens hat jemand geschrieben, ja, sie habe mit einer Kollegin zusammen darüber geredet, ob sie jetzt den Job schmeißen und irgendetwas Neues machen oder irgendeine neue Stelle annehmen. Und dann hat die Kollegin gesagt, hey, ja, weißt du, was macht einer auf Yvonne? Und dann habe ich das so geil gefunden, weil ich so dachte, okay, in dem Fall ist es jetzt wieso. Und die denken so, ja gut, wenn die das gemacht haben, dann mache ich das auch. Und ich glaube, dass es, ich meine, es kann sein, dass wenn man einen neuen Schritt wagt, dass es einem unglücklicher macht. Das ist effektiv so. Also ich weiss noch nicht genau, wie es mir geht, wenn nachher die ganze Schweiz tapeziert ist mit einem Kussbild von mir. Das finden wir dann raus in 2 Monaten. Aber es kann passieren, dass wenn man etwas Neues wagt, dass es einem schlechter geht wie vorher. Aber es kann auch passieren, dass es einem besser geht. Und ich glaube, das Risiko muss man eingehen, wenn man nicht ganz glücklich ist mit dem, was man macht. Und wenn man die Chance hat, etwas Neues zu machen. In der Schweiz haben wir ja schon mega viele gute Voraussetzungen.
Ja, eigentlich hätten wir das Bösterli ganz fest. Und gleich, ich glaube, je grösser das Bösterli, umso mehr hat man ja zu verlieren. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein bisschen. Dass man,
vermeintlich zu verlieren, ja.
Hast du die Angst nie gehabt, dass du etwas bereuen kannst? Dass du irgendetwas, wo du zurücklässt und einen neuen Schritt machst in ein ganz neues Projekt, dass du irgendetwas kannst bereuen kannst? Dass du würdest zurückschauen und sagen,
doch,
falsch.
Doch. Ja. Und dann denke ich, lalalala, mach's gleich. Doch, nein, sicher. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Überlegungen. Einerseits finde ich, muss man es gut ich würde sagen Soundboard, aber ich weiß nicht, wie man das eigentlich schlau übersetzt. Man muss gute Leute um sich herum haben, die man voll darauf vertraut. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, jetzt gerade das Neueste, was ich ja jetzt mache, ist Schauspielerei. Also es ist nicht so neu, ich habe relativ viel gemacht als Jugendliche und Anfang 20. Ich habe es aber auf die Seite geschoben, weil ich ja dann eben musste Geschichten schreiben und nachher Bücher schreiben. Und dort war es jetzt zum Beispiel schon so gewesen, dass ich habe nicht beim Casting teilnehmen für die weibliche Hauptrolle. Und dann hat meine Produktionsfirma gefunden, mach um, das ist doch vielleicht noch lustig. Und dann habe ich dort beim Casting teilgenommen und habe nachher die Aufnahme meiner Schwester gezeigt. Und wenn sie jetzt gesagt hätte, Yvonne, look, das ist jetzt wirklich peinlich, mach das nicht, hätte ich es nicht gemacht.
Erzähl schnell, ganz grob, um was es geht im Film. Du hast das Drehbuch selber geschrieben.
Genau.
Und eben die Hauptrolle jetzt übernommen.
Genau. Und es geht um Charlie, die spiele ich, und ihren Freund, der Tom, der ist gespielt von Max Hubacher. Und wir sind zusammen seit 15 Jahren. Und jetzt haben wir...
Wir sind ein Pärchen um die 30.
Wir sind, so. Genau, wir sind in unseren 30er, seit 15 Jahren zusammen. Und dann haben wir irgendeines Tages die grandiose Idee, dass wir heiraten könnten. Und merken dann aber, dass, wenn wir ja heiraten, dass das wirklich so ein bisschen für immer und ewig und so sein. Und weil wir ja seit 15 Jahren zusammen sind, also seit so 18, 17, hat es immer nur uns gegeben. Also wir sind die erste grosse Liebe und wir sind wirklich die absolut grosse Liebe. Wir sind das Paar im Freundeskreis. Wir sind ein gutes Paar und darum haben wir natürlich das Gefühl, damit wir später nichts bereuen. Und weil wir so gut zusammen sind, können wir jetzt auch wirklich noch 6 Monate, bevor das die Hochzeit ist, uns ein bisschen Freiheiten lassen. Und dann, cool wie wir sind, öffnen wir die Beziehung ganz entspannt. Und haben ganz viele Abmachungen. Also wir wollen uns natürlich in dieser Zeit wie weiterhin auch erzählen, was passiert. Weil wir machen das ja zusammen und dann treffen wir uns einmal. Und am Anfang, das läuft auch wirklich gut. Und dann läuft es natürlich nicht so gut, weil es ist ein 90-minütiger Film und das wäre ein schneller Film, wenn das alles nur so verläuft. Und dann läuft es natürlich dann nicht mehr so gut, ja, in dieser ganzen sich ausleben Sache tun wir wie ein bisschen, gehen wir ein bisschen steil.
Schlägt zu viel und
ja,
zu viel des Wutschen oder zu viel des...
Zu viel, genau, und zuerst, der Film heisst Love Roulette und das ist eine wahnsinnig tolle, mega krasse Erfahrung gewesen. Also wir hatten wirklich so die krassesten Profis am Set gehabt und auch der Cast. Also es spielt von Mike Müller über Dominic Davenport über Kevin Diaz, das ist einer von Emily in Paris, falls du die Serie geschaut hast. Also es spielen wahnsinnig gute Schauspielerinnen und Schauspieler mit und die ganze Crew, das sind so wirklich so die gestandensten Leute in der Schweiz. Haben von Ausstattung über Kamera Regie gemacht. Und das war für mich wirklich so ein wahnsinniges Erlebnis gewesen.
Und wie läufst du dort rein? Also du bist Yvonne Isering, Podcasterin, Autorin, ganz vieles, aber eben keine Schauspielerin, sehr lang jetzt schon. Wie läufst du dort rein? Woher nimmst du das Selbstbewusstsein, um zu sagen, aber ich kann das im Fall auch?
Also ich glaube, das Gute ist ja, ich kann ja nicht sagen, ich kann das im Fall auch. Ich bin ja dann gecastet worden. Und in dem Moment, wo der Regisseur und der Produzent sagen, wir casten Yvonne, haben sie die komplette Verantwortung. Und wenn ich es nicht kann, ist es ihre Schuld.
Gut, sehr gut.
Delegiert. Und es hat, also ich glaube, es ist es ist Gott sei Dank wirklich relativ, es ist gut rausgekommen. Also, sie sind alle wahnsinnig happy. Und es hat aber so einen Moment gegeben, wo die ganze Crew, also, wo sich das so ein bisschen gekehrt hat. Es hat eine Szene. Es ist, in gewissen Szenen ist es noch schwierig, quasi können einschätzen, wie gut ist jemand. Also, das finde ich selber auch. Es gibt so ein bisschen einfachere Szenen und dann gibt es ein bisschen so auf, wie soll ich sagen?
Das ist eine schwierige Szene.
Und die eine Szene war zum Beispiel, ich musste einen Brief schreiben, dabei lächeln, also es ist ein Liebesbrief. Ich musste aber nach zwei Drittel vom Take, es ist ein One-Take, das heisst, die Kamera bleibt und es wird nicht unterschnitten, also du kannst nichts beschissen. Nach zwei Drittel von der Zeit muss ich voll anfangen zu brüllen. Und wir haben an diesem Tag haben wir eine Streitszene gedreht, wo mich der Max wirklich vier Stunden lang angeschrien hat. Also ich bin nudelfertig, ich war wirklich völlig am Ende schon. Dann haben wir auf das runter eine Sexszene gedreht. Ein kleiner, wirklich emotionaler kleiner Wechsel. Sexszenen sind nicht so schwer, Gott sei Dank. Es ist ein bisschen technisch einmal. Man muss dann wirklich zur rechten Zeit ins richtige Ort ruggeln und so. Aber dann ist das passiert. Und die Brühl-Szene, die ich schon ein bisschen meinen Respekt davor hatte, die war angesetzt für zwei Tage später. Und dann kommt aber der Regisseur und sagt, hey, wir haben uns das schnell überlegt, das Licht ist mega gut gerade. Könntest du runterkommen, können wir diese Szene machen? Und ich wirklich schon angeschrien worden, vorne irgendwie durchs Zeug durchgeschmissen worden und einfach gedacht, bitte, sicher jetzt nicht. Aber du kannst dann nicht. Auf dem Set sind 50 Leute und die haben alle einen Ablauf, also die haben alle sich etwas überlegt. Das ganze Kamerateam hat ja irgendwie jetzt müssen herausfinden, dass jetzt das Licht gut ist. Und dann sagst du nicht einfach nein. Und dann bist du dort angehockt und ich habe, es ist meine erste Szene gewesen, wo ich brüle. Also ich bin nicht ganz sicher gewesen, aber ich kann auf Kommando brüllen. Ich habe es zu Hause geübt, aber dort ist es gegangen, aber ich meine, dort bin ich zu Hause.
Wie übst du das?
Ja, du bist zu Hause und dann überlegst du, okay, jetzt will ich anfangen zu brüllen, dann fängst du an zu brüllen. Aber dann hat es 40 Leute um dich herum und dann darfst du erst nach zwei Drittel brüllen. Und dann ist das, habe ich das, und dann habe ich auch noch mein Lächeln dazwischen und schreiben und Zeug und Sachen. Und dann habe ich aber angefangen zu brüllen. Und dann habe ich so gemerkt, in der Crew, die Leute sind so, das, die kann vielleicht, das ist wirklich, ich glaube, nicht so schlecht. Dann hat aber der Regisseur gefunden, hey, weißt du, das Licht ist noch ein bisschen besser geworden, können wir es nochmal machen. Dann haben wir es nochmal gemacht. Und dann haben wir es noch ein drittes Mal gemacht. Und wo ich dreimal das geliefert habe, dass ich wirklich, ich sehe, wenn die Kamera dort ist, dann mit Tränen kommen, dann hat sich wieder die Crew, die sind dann so, doch, und so. Und die Stimmung hat sich dort recht, es ist irgendwie am vierten Tag, sie hat sich recht gekehrt. Und darum, ich glaube, das ist dann nicht mein Selbstvertrauen, sondern das ist dann auch wie so, ich spüre ja, wie ich wahrgenommen werde. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, die nehmen mich voll ernst und sie haben das Gefühl, ich kann das und das funktioniert gut, ich komme ja auch Feedback über jeden Tag. Also es gibt Dailies, das sind so die Aufnahmen vom Tag, die schauen alle an, außer dich, wie ich jetzt auch gerne sehe. Aber
du darfst nicht, oder du?
Ja, ich habe auch nicht so, ich habe jeden Tag am Set, ich habe nicht so Zeit gehabt. Aber es ist auch, nein, als Darstellerin darfst du nicht, nein.
Okay.
Weil sonst würdest du so sagen, hey, könnt ihr da, schau, da ist wirklich mein Bein ein bisschen flatt gedruckt und da habe ich zu viel Runzeln, könnt ihr die rausnehmen. Also ich meine, nein, du darfst eigentlich nichts anschauen. Und ich glaube, ich habe ja dann wie so Feedback bekommen und dann ist es in dem Sinn nicht einfach mein Selbstvertrauen, wo ich so, hey, ich kann das, sondern das ist ja dann wie eine Meinung, die um dich herum herrscht, mhm, oder ein Selbstvertrauen gibt. Also das ist dann wie so ein Feedback. Und ich habe auch dort, eben darum glaube ich, man muss Leute um sich herum haben, wo man einfach auf diese Meinung vertraut. Ich habe dort am zweiten Drehtag meine Schwester anzitiert. Und meine Schwester ist ganz ein anderer Mensch wie ich. Ich rede sehr gerne in den Superlativen. Und übertreiben ein bisschen und dann alles so ein bisschen blumiger erzählen, als es ist. Und sie ist wirklich trocken, wie es nur geht. Und dann ist sie reingekommen und hat sie zugeschaut zwei Stunden. Man hockt dann so vor Monitoren und das ist, sie geschaut. Nachher hat sie gesagt, ja, sie geht jetzt wieder. Ist sie zu mir und hat gesagt, ja, es ist gut. Dann ist sie gegangen. Und dann habe ich gewusst, es läuft. Das ist in Ordnung. Das können wir da wieder machen.
In deiner Sprache ist super.
Ja, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht.
Deine Schwester ist ja auch deine Managerin.
Uh-huh.
Wie ist das eigentlich passiert? Das ist eigentlich schon etwas Spezielles, oder? Dass zwei Schwestern so nah zusammen arbeiten. Und man so, wobei, ich glaube, dass man so vertraut auf das Urteil von anderen, ich habe auch eine Schwester, das kann ich nachvollziehen.
Uh-huh. Ich glaube wirklich, das Urteil, also ich meine, ich habe das Gefühl, niemand anders hat so fest das Bedürfnis, dass ich gut übe. Also, sie macht das nicht, weil sie einfach möglichst viel Geld will machen, weil dann, sie sagt fast alles ab. Also ich würde mehr zusagen. Also die will sie, also 700 Ideen will sie nicht umsetzen, was ich schon nicht verstehe. Und andererseits auch viele Anfragen, die finanziell teilweise lukrativ sind. Und wenn sie jetzt einfach eine Managerin wäre, würde sie ja das zusagen, weil sie schafft ja mit Prozent. Mhm. Und ich glaube, niemand sonst hat so ein grosses Interesse, dass es mir gut geht und dass ich gut dastehe und dass ich mich nicht blamiere und dass ich ja, wirklich, dass ich mich nicht blamiere. Und ich glaube, wieso, wenn du einfach willst, dass jemand quasi das Distanzhäsli möglichst viel Umsatz generiert, dann ist es nicht so wichtig, dass sie sich nicht blamiert. Und das ist, glaube ich, schon etwas sehr, was du hast in der Familie. Und das ist so passiert. Ich hatte andere Managements. Und wir haben dann aber einfach auch gemerkt, dass es nicht so gut funktioniert, weil es einfach besser geht, wenn, also, dass ich sie gleich bei allem frage, soll ich das machen oder nicht.
Letztes Jahr, weißt du, kannst du mir einen Kopf zahlen?
Ja, eigentlich so. Nein, es ist nicht ganz so gewesen. Es ist wie, es sind immer mehr Anfragen gekommen und ich habe wie gemerkt, dass ich eben wirklich jemanden will haben, der mit mir das schnell durchdenkt. Soll ich nicht? Weil du das so viele verschiedene Sachen sind, eben von Podcasts. Also ich werde für verschiedene Zeug angefragt, sei das irgendwie eine Keynote-Speech oder Vorlesung. Es ist vieles, sind vieles so verschiedene Branchen. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht einfach ein Schauspielmanagement haben oder also ich habe eine Literaturagentur zum Beispiel, aber die sind mega spezifisch, es sind so verschiedene Sachen immer. Geht das irgendwie auch nicht? Also ich hätte dann verschiedene Management und dann haben wir gemerkt, dass es einfach noch viel braucht und es ist leider wahnsinnig viel zu tun. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, aber bis jetzt hat sie noch nicht gekündigt.
Das ist ja praktisch, wenn man jemanden in der Familie hat. Man hat das so ein bisschen mehr, man ist dann doch ein bisschen näher. Aber ich habe das Gefühl, also deine Schwester ist deine Managerin. Du hast mit zwei guten Freundinnen den Podcast, Zivadili-Ring, der so gut läuft. Du scheinst eine gute Schwester und eine gute Freundin zu sein. Mhm. Warum? Was macht dich zu einer guten Freundin oder zu einer guten Schwester?
Ich nehme mir am allermeisten Zeit für diese Menschen. Die Leute haben immer das Gefühl, ich meine Zeit so fest ins Arbeiten. Und das stimmt, ich arbeite wirklich viel, finde ich auch. Aber ich nehme mir noch viel, viel, viel mehr Zeit für die Menschen, die ich gerne habe. Also ich bin so ein Zeitgott. Ich habe viel Zeit mit meinen Gottenkind. Ich sehe die viel. Wenn man mir anruft und fragt, ob ich irgendwie schnell auf einen Kaffee kommen oder ob ich etwas helfen kann, ich habe in den meisten Fällen Zeit, außer ich bin im Ausland. Aber wenn ich da bin, nehme ich mir wirklich Zeit. Priorität ist zu 100% bei diesen Menschen. Und das, glaube ich, das wissen die. Ich lasse viel eher ein Projekt zu Hause oder sage irgendein Event ab, um Zeit zu verbringen mit diesen Leuten. Und ich glaube, das macht mich zu einer guten Schwester oder einer guten Freundin. Ich vergesse keinen Termin von diesen Leuten. Wenn jemand zum Arzt muss, dann schreibe ich vorne und schreibe nachher. Ich weiss, wie es den Eltern geht von meinen Freunden und Freundinnen. Ich gehe notfalls mit zum Arzt. Ich nehme mir wirklich die meiste Zeit in meinem Leben nehme ich mir für diese Leute. Und das ist für mich nicht ein Abwägen oder irgendwie überlegen, ist das Richtige, sondern das ist für mich das absolut Wichtigste.
Woher kommt das?
Das kommt, glaube ich, schon einerseits auch vom Tod von meinem Vater. Der ist gestorben, als ich 14 gerade geworden bin. Ich habe einfach dort habe ich es noch nicht gecheckt, aber ich habe es dann wie später gecheckt, aber dort halt so fest erfahren, dass am Schluss alles nicht so fest zählt. Ausser halt die Zeit, die du hast mit diesen Leuten. Weil ein beruflicher Erfolg ist wirklich lässig und einen Bestseller haben ist mega schön. Ich will das gar nicht kleinreden. Wo Life Rebel aufs Nummer 1 geht, in der ersten Woche habe ich die Hype gebrüllt. Das freut mich mega. Aber das Gefühl geht so vorbei. Also das ist einfach nichts, wo man sich dran heben kann. Und wenn es mir schlecht geht, würde nicht die Schweizer Bestsellerliste an meinem Krankenbett hocken und mir einen Tee kochen. Das sind dann einfach all die Menschen. Und ich glaube, ich habe das dort so gecheckt, dass es so schnell vorbeigehen kann. Und ich will nicht, dass es vorbeigeht und ich denke, oh mein Gott, ich habe zu wenig Zeit gehabt für die Leute, die mir wichtig sind. Ich will auch nicht, dass sie das denken müssen, dass sie so denken, hey, die war super gewesen, aber sie ist halt nie rum gewesen oder sie hat nie Zeit gehabt für mich. Und es ist mir wirklich das Wichtigste. Es ist mir nicht so wichtig, ob die anderen Sachen, also ich, ob die anderen Sachen all die Zeit bekommen. Ich glaube jetzt zum Beispiel bei Projekt, ich gebe alles und ich will, dass es gut kommt und wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, ich bin wirklich, ich bin so committed und also ich bin so drin, dass es wahrscheinlich teilweise auch nervt, weil ich wirklich so viel Gas will geben, aber ich bin viel weniger, ich bin viel gewissenhafter und wie soll ich sagen, sogar noch zuverlässiger oder noch näher dran oder gibt noch mehr in meinem Privatleben. Also ich bin viel weniger, ich bin eh nicht eine Perfektionistin, aber ich bin viel weniger perfektionistisch im Beruflichen wie im Privaten. Mhm. Im Privaten würde ich es mir nie verzeihen, wenn ich eben jemandem jetzt nicht geschrieben hätte, wenn der irgendein wichtiges Event hat. Und beruflich, wenn irgendwie etwas gut ist, aber ich hätte noch mehr können rausholen, bin ich viel, wie soll ich sagen, weniger streng mit mir.
Mhm.
Ich glaube, das ist der Grund.
Ja, das klingt nach einer guten Freundin.
Ja.
Bist du das nur für andere oder bist du das auch zu dir selber?
Ich bin immer besser drin. Das ist wirklich der Verdienst von einer guten Psychologin, die ich habe. Ich finde, das muss man lernen.
Der Werbebanner kommt.
Nein, ich will nicht, dass jemand zu ihr geht, sie hat weniger Zeit. Nein, ich finde, das muss man wahnsinnig lernen. Gerade als junge Frau, oder nein, allgemein als Mensch, muss man lernen, sich selber eine gute Freundin zu sein oder ein guter Freund. Ich glaube, das ist etwas, was wir zu wenig mitbekommen. Und wir werden eher so darauf getrimmt, streng zu uns selber zu sein und her zu uns zu sein. Und es wird uns beigebracht, dass man wirklich so, dass es cool ist, wenn man eben wirklich hart mit sich ins Gericht geht und sich leiden lässt und sich selber eine gute Freundin sein, ich finde, das muss man lernen. Und ich habe das Gefühl, ich werde immer besser und ich bin immer lieber mit mir und ich passe immer besser auf mich auf und ich bin weniger hässig auf mich, wenn ich eben etwas nicht so gut mache. Und ja, dort ist aber sicher noch Luft nach oben. Also ich kann sicher noch mal eine bessere Freundin sein zu mir.
Was ist so das Schönste, was aus dem rauskommt, wenn du spürst, jetzt bin ich mehr eine kleine bessere Freundin, als ich es auch schon war?
Ja, ich merke halt, dass ich wie ruhiger bin innerlich. Also, dass ich wie lieber bin. Ich bin früher, hätte ich jetzt nie, wenn ich an einem Event zugesagt habe, dann hätte ich nie abgesagt, wenn ich gar nicht mag, weil ich habe ja zugesagt und ich hätte so das Gefühl gehabt, man hat von mir verlangt, dass ich mich dort zeigen muss. Mhm. Ich würde nicht an einer Freundin lassen, mich nicht absagen. Das finde ich gerade nicht. Aber bei meinem Event, was einfach so darum geht, dass ich rumstehen muss und ein Güppli trinken und Teil vom ganzen Smalltalk Business sein, weiss ich, geht es nicht darum, dass ich als Yvonne dort soll sein, sondern einfach ich als Figur aus der Schweizer, man soll nicht, welcher Szene dann auch immer. Ich glaube, dort bin ich heutzutage lieber. Dass ich wie so finde, nein, es ist okay, wenn du wirklich nicht magst, du darfst Nein sagen. Und so mir erlauben, Nein zu sagen, braucht immer noch ein bisschen Überwindung, aber ich kann es ein bisschen besser langsam.
Hast du auch schon mal müssen eine Freundschaft Nein sagen? Mhm. Also irgendeine Freundschaft beenden?
Ja. Ich bin wahnsinnig ein loyaler Mensch und man kann, wenn ich zu jemandem Ja sage, dann braucht es viel, dass ich wie finde, das tut mir nicht gut. Und das kann natürlich dann auch so weit gehen, dass ich ausgenutzt wird. Das ist wie dann leider, die Möglichkeit ist einfach da.
Das ist dann schon passiert.
Und es ist, mein Goodwill ist schon ausgenutzt worden, ja. Also ich habe sicher schon erlebt, dass wenn man mir sagt, es ist ein Notfall, dann renne ich. Also dann lasse ich alles fallen. Ich glaube, dann renne ich bin schon aus dem Tele-Zürich-Studio rausgerannt. So. Und dort war es aber auch wirklich ein Notfall gewesen. Aber
gut.
Weil wirklich dort zum Chef ins Büro und gesagt, ich muss jetzt gehen. Weil jemand im Umfeld, kurzfristig ist etwas passiert, gesundheitlich. Aber wenn man mir sagt, es ist ein Notfall, dann habe ich wirklich so das Gefühl, oi, oi, oi. Und es hat schon Freundschaften gegeben, die wie so gemerkt haben, dass wenn sie sagen, es ist ein Notfall und dann ist es vielleicht irgendwie wirklich eine Lappalie, ein Kleid, das sie angezogen haben, hat nicht gut ausgesehen oder irgendwas. Und das ist ganz oft vorgekommen, ich irgendwann wie so das Gefühl gehabt, ja, nein, ich will wie so das, was ich lebe, dass ich eben das hoch priorisiere, wird ein bisschen ausgenutzt. Und dann hat das auch schon ja, dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das tut mir nicht mehr gut. Ich finde, das ist eher etwas Schwieriges. Ich habe meine Freundschaften sehr, sehr, sehr lang. Es gibt aber auch Freundschaften, die man sehr, sehr, sehr lang hat und die haben einmal gestummt. Und man hat sie gehabt, vielleicht in einer Zeit, wo man anders war oder wo man anders gelebt hat. Und Leute verändern sich und man selber verändert sich. Und manchmal stimmt es dann einfach nicht mehr. Und ich finde, das ist sehr schmerzhaft, das einzusehen.
Ja, das Einsehen ist ja das Ende. Und er tatsächlich, es ist ein bisschen wie ein Schluss, es ist ein bisschen wie ein Beenden ja. Von einer, also es ist das Beenden von einer Beziehung, schlussendlich.
Ja, das ist brutal. Ist jetzt aber in diesem Fall, habe ich das Gefühl, es besser gewesen, weil es hat ja dann auch Platz für neue Leute gemacht. Mhm. Und es hat, und es sind Leute gewesen, die mir nicht gut tun. Und ich glaube, das ist wie so, geht ums Gleiche, für wen und für was will ich meine Zeit hergeben. Und nach dem Satz lebe ich ganz, ganz fest. Weil eben ja, wie du gesagt hast, am Anfang, ich finde Zeit ist das Wichtigste und das Wertvollste, was ich kann, vor allem. Und wenn ich die an einer Person gebe, dann kommt sie wie so mein Wertvollste über. Und wenn ich aber merke, es tut mir einfach nicht gut, oder eben ich werde ausgenutzt, oder ich kümmere mich nur um die Person und ich komme überhaupt nicht zum Zug oder so, dann finde ich, darf es auch einfach okay sein, wie zu merken, nein, dass die Person soll nicht das Wertvollste von mir bekommen. Mhm. Aber das ist Schmerz, ja voll. Es ist wirklich, also ist schon ein bisschen wie Schluss machen. Ja. Ist jetzt auch nicht so viel passiert. Das ist jetzt nicht.
Es tut weh und es braucht ja Mut.
Ja.
Und ich glaube, Nein sagen ist etwas, wo sowieso ein bisschen Mut braucht. Du schreibst schon in deinem Buch, in Life Rebel schreibst du noch immer, man kann sich schnell im Ja sagen verlieren. Und ich glaube, das stimmt. Aber wie sagt man denn Nein? Wie hast du das gelernt?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, man kann sich im Ja sagen verlieren. Ich glaube, ich habe das dort geschrieben, dass in dem Moment, wo man selbstständig wird, dass man dann auch, dass einerseits man Angst hat, dass man zu wenig Aufträge bekommt und nachher sagt man ganz viel mal Ja. Mhm. Ich glaube, ich habe es gelernt, weil ich es oft nicht habe allein machen musste. Also ich habe wirklich eben durch das, dass ich mit meiner Schwester zusammen arbeite oder dass ich andere Leute um mich herum habe, habe ich das wie können an mich absprechen. Und jetzt ist es halt, jetzt ist es tatsächlich so, dass nicht einmal mehr ich Nein sage, sondern für mich Nein gesagt wird. Das ist eine Zeitfrage. Also es sind halt wie, die Anfragen sind mehr geworden, meine Zeit ist, nein, die ist gleich geblieben, aber die Anfragen sind mehr geworden, dann müssen wie mehr Neins kommen. Mhm. Ich bin wie selektiver geworden. Ich glaube, das Gute ist, dass meistens ich die bin, die die Absagen machen muss. Das hilft mir sehr. Weil ich wahrscheinlich nicht so gut drin wäre.
Aber das heisst, also du kannst, was Projekt angeht, das kannst du delegieren. Dort kannst du sagen, sag du es für mich ab oder du das für mich aussortieren. Aber es gibt ja auch ganz viele Entscheidungen privat, die du musst treffen musst.
Also Projekt kommen ja, nicht einmal zu mir. Wir haben das abgemacht, also meine Schwester und ich, dass ich nur so und so viel irgendwie Auftritte annehme pro, ich weiss gar nicht, pro Monat oder Woche, wenn ich irgendeinen Schlüssel hatte. Und dann habe ich irgendwann etwas in ihrem Postfach nachschauen. Also das ist das, was für mich reinkommt. Und dann habe ich gesehen, sie hat ganz viel abgesagt. Dann habe ich gesagt, hä, wieso, also was ist denn? Dann hat sie gesagt, ja, wir haben das abgemacht. Also ich komme gar nicht mit, wo alles abgesagt wird. Das läuft einfach ohne mich. Läuft das so und das ist gut so. Und im Privaten, wo ich absage, das passiert ja weniger. Mhm. Also so Freunde, Freundinnen. Das sage ich dir die ganze Zeit zu, drum. Ich sage, also es ist wirklich so, dass ich meine Kalender fülle mit diesen Leuten und dann halt ganz viele Meetings nicht wahrnehmen kann und Termine. Weil jetzt dort halt Gott in Nachmittag steht. Und ich würde Gotti Nachmittag nicht streichen für irgendwie eine wichtige Sitzung, weil ich finde es wichtiger, dass mein Gottenkind weiss, wer ich bin und dass ich Zeit für sie habe. Weil das Gottmeidli wird sich hundertprozentig mehr an mich erinnern, wie jetzt die Leute an dieser Sitzung.
Höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. Und ich glaube, es geht auf vielen so. Und gleich ist der Entscheid nicht immer so einfach, wie er eigentlich vielleicht müsste sein.
Ich glaube, das müsste man andere Leute fragen. Ich glaube, es ist eine Übungssache. Mhm. Man kann wirklich üben. So. Und es ist eine Prioritätenfrage. Also es gibt sicher auch Leute, die sagen, nein, mir ist das wirklich egal, mein Gottmeidli. Also ich glaube, es ist nicht so, dass so wie ich lebe, dass das jetzt ein Muster ist, wo man kann sagen, das ist super, das muss man quasi auf alle Leute setzen, die Leute sollen so leben. Für mich stimmt das mega, aber ich glaube, es gibt Leute, die sagen, nein, es ist mir wirklich, es macht mich glücklicher, es erfüllt mich mehr, es ist mir wichtiger, dass bei den Sitzungen ich bei allen anwesend bin.
Mhm. Genau, dort muss man sich ja auch die Zeit nehmen, oder? Und überlegen, was will ich? Und ja, wenn es die Sitzungen sind, Dann sind es die Sitzungen. Und wenn es das Gottenmädchen ist, ist es das Gottenmädchen. Ja.
Das ist völlig legitim. Also ich würde niemals behaupten, dass quasi mein Rezept ein universell gültiges Rezept ist. Ich glaube, was ich finde, ist ein universell gültiges Rezept sein, dass man sich wirklich für sich bewusst überlegt, wer oder was kommt in die Zeit über. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, wo so schnell alles ist und so viele Reels, die man anschaut auf Instagram, und die sagen einem alle, was man eigentlich wählen soll. Also mir ja auch. Nachher bestelle ich wieder irgendetwas und denke, was kann ich jetzt da daheim? Aber ich glaube, in dieser heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, ist es auch schwierig, das für sich überhaupt herauszufinden. Das will ich. Und also das ist mir wichtig und für den oder das werde ich meine Zeit hergeben. Und weil das so schwierig ist, für sich herauszufinden, verliert man sich dann halt auch in Sachen, wo dann vielleicht man merkt, ah nein, das gibt mir gar nicht so viel. Und also das kenne ich auch. Also manchmal ist es so viel, dass ich wie durch Zeug durchstrauchle und irgendwann so merke, wie habe ich jetzt da die letzte Woche, mit was habe ich die da verbracht?
Das ist eben dann wieder das bekannte Hamsterrad, wo man irgendwo drin... Aber du hast vorhin schon kurz von dem grossen Liebeskummer erzählt, der dich auf Paris gebracht hat.
Ja. Yeah.
Und Paris ist
ich hätte gerne über den.
Komm, wir reden auch über den. Nein, wir reden nicht über den Liebeskummer. Wir reden über Paris und wir reden darüber, dass das eigentlich der Moment ist, wo du dir eben wirklich ganz bewusst hast überlegt, was wollte ich eigentlich? Was wollte ich eigentlich mit der Zeit, die ich habe?
Ja, also man muss vielleicht sagen, das ist dort, wo Life Rebel startet. Das ist schon nicht nur der Liebeskummer gewesen. Ich bin dort wirklich so ein gesellschaftliches Versagen gsi. Also ich bin gerade 30 geworden und habe am Tag von meinem 30. Geburtstag mit dem Anschluss gemacht und habe auch gerade keinen Job gehabt, weil ich 4 Jahre vorher ist mein erstes Buch veröffentlicht worden im Aurel Füssli Verlag und das ist sehr erfolgreich gsi. Und dann ist das wie so vermeintlich, habe ich dann gedacht, ja, jetzt schreibe ich einfach Buch um Buch. Dummerweise habe ich aber dann keine Idee gehabt. Und es ist irgendwie einfach auch nicht so einfach gegangen. Und ich hatte also wirklich einen Job, weil ich habe für das Buch schreiben den Tele-Zürich-Job aufgegeben, den Reporter, also so die Journalismus-Karriere ein bisschen beendet. Das ist logisch, wie sehr gross verkündet, darum habe ich dort dann nicht nein. Aber ich habe wie so das aufgehört, also ich hatte keinen Job gehabt und weil ich mit dem Mann, den ich mich getrennt habe, davon, ist so die Idee gewesen, ja, wir gehen auf Berlin wohnen, da habe ich keine Wohnung gehabt. Und durch das habe ich also überall versagt. Weil ich finde schon, dass man so klare Vorstellungen hat, was eine junge Frau oder auch ein junger Mann, etwas soll. Und da gibt es so Punkte, da tut man dann mal das erfüllen und dann das als nächstes und so. Und ich habe nichts mehr erfüllt. Also ich bin wirklich so, also völlig nicht mehr im Takt gewesen. Und dann bin ich eben auf Paris, das war die Flucht gewesen, wegen dem Liebeskummer. Und habe dort, weil ja so nichts mehr gestimmt hat, auch Zeit gehabt, und ich hatte ja auch wirklich Zeit gehabt, um mir zu überlegen, was will ich überhaupt. Und das ist in Paris passiert.
Mhm. Und hast du seit dem Moment, wo du dir so bewusst überlegt hast, was will ich eigentlich, und dann immer wieder dir die Frage gestellt hast, bei allem, was du gemacht hast, hast du in dieser Zeit noch irgendetwas gemacht, wo du hast gesagt, das hat mich jetzt wirklich nicht glücklich gemacht?
Mhm, das Philosophiestudium.
Gut, ausgerechnet. Hast du es durchgezogen bis zum Schluss?
Nein. Nein, ich weiß gar nicht, wie viele Semester ich gemacht habe, 3 oder 4. Das ist nicht jetzt gelogen. Nein, ich glaube, etwa 3 habe ich gemacht. Und habe dann auch die Prüfungen gemacht und die Prüfungen bestanden. Und dann habe ich gedacht, irgendwann habe ich mir überlegt, ja, was mache ich denn mit dem? Und es hat mich zu wenig irgendwie gepackt. Das habe ich nicht durchgezogen.
Und nie bereut.
Dass ich es nicht durchgezogen habe? Ich meine, ich weiss, für mein Leben wäre vielleicht ganz anders, wenn ich einen Philosophieabschluss hätte.
Wir würden über ganz andere Sachen
reden.
Auch nicht über das Leben, nicht Nein. über das Glück, nicht über die Liebe.
Nein, und ich hätte vielleicht zum Beispiel beim Brühlen jetzt hätte ich eine andere Ressource gehabt, hätte ich irgendwie über Sokrates nachgedacht oder so.
Tränen wären so viel dichter gekommen.
Nein, das habe ich nicht bereut. Ich habe es, glaube ich, schon nicht lässig gefunden, dass ich das jetzt wieder aufhöre. Aber ich habe ein neues Projekt angefangen und es hat zeitlich einfach nicht mehr Platz gehabt. Und ich habe mir dann schon überlegt, würde ich es fertig machen, weil ich das erfüllend finde und weil ich es wichtig finde. Mhm. Also ich finde, man macht nicht alles immer, weil es erfüllend ist. Manchmal muss man einfach Sachen machen, weil man will in 5 Jahren irgendwie etwas ernten. Also ich finde, es ist nicht immer alles, was ich mache. Denke ich, mein Gott, da habe ich die Zeit gut hergegeben. Wenn ich den Geschirrspüler ausräume oder keine Ahnung.
Also nicht jede 5 Minuten sind perfekt eingesetzt.
Aber, und wenn ich jetzt wie so gefunden hätte, hey, ich will dort und dort annehmen, für das brauche ich das Philosophiestudium, dann hätte ich es wahrscheinlich schon durchgezogen. Ich bin dann schon noch gut im Beissen, wenn es muss sein. Aber ich habe dann wie überlegt, ich habe wie so das Gefühl, also das Philosophie-Ding ist ein bisschen Ego-Ding. Ich habe mir ein bisschen beweisen, dass ich schon studieren kann. Und darum war es dann auch okay, als ich wieder aufgehört habe.
Und du hast ja angefangen, du hast ja können sagen...
Ah ja, ich kann ja auch können studieren. Ja, genau. Ja.
Die Prüfungen sind ja bestanden worden.
Die Prüfungen sind bestanden worden. Und ich habe mich natürlich dann auch eingebildet, dass das weiterhin so wäre.
Summa cum laude. Wir gehen jetzt einfach davon aus.
Niemals hätte ich das übergehen. Ich war wirklich so eine sehr durchschnittliche Gymnasiumschülerin, weil ich ja nicht verstanden habe, wieso ich mehr brauche wie ein 4,5. Also wem nützt das etwas? Also ich komme ja ab dem 4 durch. Und mit 4,5 bin ich safe. Also der Rest ist einfach wirklich verlorene Zeit.
Und also eigentlich hat es schon dann angefangen, dass du ganz genau hast gewusst, die Zeit setzen ist sehr effizient.
Nein, also ich meine, jetzt bin ich natürlich anders. Jetzt, in dem Feld, wo ich arbeite, muss man so viel Zeit investieren, lange bevor irgendetwas passiert. Also man schreibt ein ganzes Buch und vielleicht findet es nie einen Verlag. Oder ich habe jetzt ein Drehbuch gerade fertig geschrieben. Und
also ein neues Drehbuch. Ein neues.
Fortsetzung. Die finden es alle jetzt super. Produktionsfirma und Verleih und Zeug. Und die finden es alle super. Aber wir wissen nicht, wie weit das kommt. Also das ist ja noch nicht nur, weil das Drehbuch geschrieben ist. Heißt es noch lange, dass alles verfilmt wird und alles gut landet. Und ich glaube jetzt zum Beispiel so etwas, da gebe ich ja wahnsinnig viel Gas, lang bevor etwas klar ist, dass es sich lohnt. Also oder zum Beispiel bei allen Projekten, die ich gemacht habe, beim Bücherschreiben oder bei Zivadiliering, habe ich 2 Jahre gekämpft, habe ich ja nicht gewusst, dass wir im Hallenstadion landet. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich schon mein Naturell, dass ich mal Gas gebe, ohne dass ich weiss, lohnt es sich. Aber jetzt im Gimmi, da hat auch wirklich Gas, ist im Hallenstadion nicht einmal möglich gewesen. Also das Einzige, was ich bekommen hätte können, wäre eine gute Note an der Matur. Und was nützt mir das?
Das Hallenstadion also, bringt schon mehr.
Das Hallenstadion ist sicher eine krasse Erfahrung. Also, ich denke dann, nicht etwas bringen, aber das ist ein Erlebnis, das ich wahrscheinlich nie vergesse. Die Maturfeier habe ich genau gleich erlebt, wie die mit dem 5,5 abgeschlossen haben.
Sehr.
Also.
Sag mal, wie fühlt sich das eigentlich? Ich würde sagen, du bist für Schweizer Verhältnis schon, kann man sagen, ein bisschen berühmt geworden.
Ja, also jetzt, als ich beim Bellevue ausgestiegen bin, habe ich auch gedacht, holla, Hosse.
Jetzt bin ich berühmt.
Wirklich so, das Gesicht ist mir entgegengekumpelt. Auch noch küssend, habe ich gedacht, hören wir alle wieder auf. Ja, was, also ist das eine Frage gewesen?
Ich kommt jetzt noch. Wie fühlt sich das an? Was ist das Coole an dem?
Dass mir Designer schreiben, ob ich ihre Kleider anlegen für rote Teppichanlässe. Das ist jetzt zum Beispiel cool, weil ich wirklich von Fashion gar nicht verstanden. Da bin ich froh, wenn das jemand für mich überlegt. Oder dass ich ich bin letztens im Kaffee gehockt, dann habe ich den Kaffee gratis bekommen, weil die sich so gefreut haben, dass ich dort bin. Oder letztens habe ich bei einem Lieferservice bestellt, dann hat es ein Küchli dabei gehabt und jemand hat geschrieben, ich bin so ein Fan von dir. Das ist schön.
Ja, okay, das ist herzig.
Das ist alles schön. Oder das Feedback, das ich viel bekomme, das ist mega schön. ich kann auch tolle Sachen machen und das ist sicher in Verbindung mit dem Bekanntsein. Mhm. Das ist toll. Es verändert sich aber nicht so viel. Also, nein, es verändert sich sehr viel einerseits. Ich werde sehr viel erkannt auf der Straße und ich, wenn ich nicht angesprochen wird, dann komme ich nachher auf Instagram eine Nachricht über, ich habe dich gesehen beim Joggen, ich wollte dich nicht ansprechen und ich denke, wie habe ich echt ausgesehen? Hoffentlich bin ich nett gewesen. Ich bin noch viel netter zu Servicepersonal. Ich bin vorne schon nett gewesen, jetzt bin ich noch viel netter.
Ist das Shitstorm-Vermeidung?
Nein, das ist einfach, ich denke, dann, die reden sicher. Die sagen, der Eisenring ist dort hinten. Und dann will ich, dass sie sagen, sie hat 30% Trinkgeld gegeben. So. Also es hat, so Detail ändert sich voll. Ich fühle mich, wenn es mir gut geht, finde ich das auch schön, wenn ich überall angesprochen bin. Wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich beobachtet und irgendwie nicht mehr geschützt. Was sich aber null verändert hat, ist so mein Privatleben. Also das sind immer noch die gleichen Leute wie vor 10 Jahren, wo mich niemand kennt hat. Das sind immer noch, ich esse immer noch das Gleiche zum Morgen. Also es ist wie so, gewisse Sachen ändern sich einfach nicht. Meine Familie ist die gleiche, also der kleine Kreis, so die Yvonne-Welt, die ist tupfer gleich geblieben. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also denen ist auch gleich, ob ich jetzt erfolgreich bin und es ist ihnen gleich, ob ich bekannt bin oder nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich fände es für mich nicht gut, wenn ich jetzt zum Beispiel den Freundeskreis geändert hätte und mein Freundeskreis jetzt auch nur noch bekannte Leute wären. Also ich kenne ein paar Leute, die auch bekannt sind und das verbindet irgendwie, weil es ist schon ab und zu eine absurde Erfahrung. Mhm. Eben so, dass erkannt werden oder es, ich habe schon ein paar Leute, die anfangen zu brüllen, wenn sie einem sehen. Das ist absurd. Das, ich denke dann immer, es bin ja nur ich. Also, aber ich glaube, das ändert sich und das ist dann wie schön, wenn man das teilen kann. Das ist einfach eine sehr spezielles Erlebnis. Aber vieles ändert sich einfach nicht.
Gibt es etwas, was wirklich sehr, sehr unangenehm ist, daran erkannt zu werden, bekannt zu sein?
Ja, es gibt, also ich finde, es gibt wie halt Momente, man hat, ich glaube, alle Menschen haben die Momente, wo sie wollen für sich sein. Mhm. Oder auch unterwegs sein und aber für sich sein. Und das kann hemmen. Also ich habe das Gefühl, es gibt Orte, wo ich gehemmter bin, weil ich weiss, dass die Person mich schon lange anschaut und sicher irgendwie jetzt ein Kunde und mir will reden. Und auch wenn ich das vielleicht sogar schön finde, denke ich, wieso, ja, würde ich mich vielleicht anders benehmen. Aber es ist niemandem sein Fehler. Also, ich finde es schön, wenn man auf mich zukommt. Und ich finde eben alles, was ich mache, schön. Und ich will mich nie darüber beklagen, weil ich hätte können, mein erster Job ist, oder einer von meinen ersten Snowboard-Lehrerin gewesen, ich hätte können das bleiben. Also, ich habe diesen Weg gewählt. Und ich will mich nicht darüber klagen. Aber es gibt Momente, wo ich schon das Gefühl habe, es wird mir etwas genommen, auch durch die Bekanntheit. Also, es wird mir einen gewissen Schutz genommen, eine gewisse Privatsphäre. Und das kann, wenn es mir nicht so gut geht, schwierig sein.
Mhm. Und dann tut es gut, vielleicht auch manchmal ein bisschen weg aus der Schweiz.
Genau, das ist natürlich wie so meine...
Eintauchen.
Ja. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine gute, dadurch, dass ich zu einem grossen Teil auch noch in Paris bin und in New York, und bei New York jetzt gerade ein bisschen weniger, aber durch das habe ich natürlich das dort voll. Mhm. Also ich bin zwar auch schon ein paar, wirklich noch relativ oft erkannt worden in Paris.
Von Franzosen oder Französinnen oder
ja,
von
schön wär's. Das wäre dann nicht, ja. Dann muss man wirklich sagen, okay, jetzt ist das Plakat aber weit gereist, wenn man in Frankreich kann. Nein, von Schweizer in Schweizer. Aber dort bin ich natürlich ein kompletter No-Name und das ist auch gut für mich. Das ist total, das hilft mir, das ist wichtig für mich. Ich werde dann so verschluckt von der Masse. Und das ist, ja, ich habe das Gefühl, das ist auch gesund für mich. Und wenn ich zum Beispiel muss viel arbeiten, dann gehe ich auf Paris und das hilft mir.
Mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt noch so zurückschaust, bis jetzt, bis zum Tag jetzt, was war das Mutigste, was du je gemacht hast?
Das Mutigste, was ich je gemacht habe? Wahrscheinlich, ich wollte sagen, so irgendwie bei einem Fluss von der Klippe gumpen oder so. Das
Hast du das gemacht?
Ja, in einer Reise auf Brasilien. Und dann habe ich wirklich von mir das Gefühl gehabt, jetzt kann ich die Welt erobern. Man hat doch dann so viel Adrenalin in sich hinein, dass man so denkt, okay, jetzt läuft es. Ich glaube, all die beruflichen Schritte sind für mich nicht so mutig gewesen, weil ich dort nicht so Angst hatte. Ich glaube, für mich mutig war vielleicht eher gewesen, ich habe eine sehr sichere, gute Beziehung verlassen, als ich jünger war. Das ist nicht die mit dem Liebeskummer um Paris. Weil ich wie anders noch wollen habe vom Leben. Ich wollte irgendwie noch mehr reisen und mehr erleben. Und ich glaube, das war in dem Sinne mutig gewesen, weil niemand hat gesagt, mach das. Und im Nachhinein bin ich sehr fest überzeugt, dass das Richtige war für mich und dass das ein wichtiger Schritt war und dass das zu meinem Leben passt und zu mir passt, dass ich das gemacht habe. Und das war aber für mich mutig gewesen, weil ich dort sehr ein gutes, sicheres Leben hatte. Also wir waren ein gutes Paar gewesen. Ich hatte ein schönes Leben gehabt und wie dort zu entscheiden, hey, nein, ich will wie etwas anderes und ich will wie mehr oder will wie etwas Neues, das hat mega viel Mut gebraucht. Und das war auch ein Prozess von einem Jahr gewesen, bis ich das überhaupt geschafft habe. Und ich glaube darum, ja, ich glaube, so die mutigsten Sachen sind bei mir im Privatleben gewesen. Weil man vergisst, beruflich reden die Leute mit, im Privaten eben halt auch.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Yvonne, merci viel mal.
Danke
dir. Sehr interessant und spannend war, dir zuzuhören. Und ich habe es vorhin schon versprochen, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Meine Kolleginnen sind da auf beiden Seiten mit Mikrofon unterwegs. Was möchtet ihr noch gerne wissen von der Yvonne?
Das ist immer so, die erste Frage ist immer schwierig. Und nachher, wenn die erste Mal gestellt ist, nachher geht's.
Dann läuft das Motor.
Ja, ja. Aber ich stelle auch nie eine Frage, kann ich also sagen. Wenn ich irgendwo im Publikum hocke, ich stelle nie
da
eine Frage.
Da haben wir etwas Mutiges. Ich übrigens auch nicht, wenn ich im Publikum
nie
sitze.
Yvonne, du hast vorher gesagt, ich esse immer noch das Gleiche zum Morgen.
Ja.
Es nimmt mich Wunder, was isst du zum Morgen? Es nimmt mich allgemein Wunder, was sind so deine Ernährungsvorlieben und Gewohnheiten? Wie haltest du dich fit? Und bist du jemand, der viel Schlaf braucht oder wenig?
Das ist eine gute Frage. Also ich esse zum Morgen, das Wichtigste, immer Joghurt mit... Es hat sich ein bisschen geändert. Muss ich sagen, ich habe Chiasamen früher gegessen, die habe ich jetzt weggelassen, weil ich irgendwann gefunden habe, sie nerven mich. Ich esse Joghurt mit so gesüßten Dinkelpuffs, das ist natürlich nur Zucker, das ist mir völlig klar. Und Heidelbeere. Außer mein Mitbewohner ist nicht da. Mein Mitbewohner hasst Früchte.
Und sonst?
Das gibt es. Ich habe das auch nicht gewusst, ein Fruchthass. Und darum, Heidelbeere, mit dem kommt er klar. Und darum esse ich meistens Heidelbeere. Wenn er aber weg ist, dann geht's los. Dann kommen Bananen und Zwetschgen. Ja. Das ist mit Morgen, jeden Morgen. Und ein Kaffee mit Milch. Manchmal 2 Kaffee mit Milch. Und das habe ich neu entdeckt, sind die Panrock. Das ist so Babyfood. Und ich glaube, oder so die Baby-Knäckebrot.
Das sagt mir gar nicht.
Wie heisst die? Hat die niemand? Das sind so... Wenn man es beißt, so geht es gerade. Es ist wirklich so, wenn man keine Zähne mehr hat. Also so ein so. Die finde ich einen absoluten Hit. Die esse ich jetzt auch noch ein bisschen zum Morgen. Ich halte mich fit. Ich jogge sehr viel. Und ich habe für den Film... in dem Moment, wo entschieden wurde, ist, dass wir drehen. Das war recht kurz gewesen, recht ein kurzer Vorlauf. Etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, ist eine Personal Trainerin gebucht. Weil ich habe ja die Szene alle selber geschrieben. Also ich habe gewusst, dass ich anhabe in gewissen Szenen.
Hättest du im Nachhinein geändert, was hättest
ja,
du können?
Aber ich habe viele Szenen rausgestrichen. Dann kam die Dozentin und gesagt, der Film macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und und das findet man wahrscheinlich jetzt lustig, aber es ist, ich glaube, dass es wirklich der Leistung von einer Schauspielerin und Schauspielerin hilft, weil wenn man sich wohlfühlt vor der Kamera, spielt man einfach viel besser. Und mir ist so klar, ich wollte nicht irgendwie abnehmen, also ich wollte nicht irgendwie diätmässig irgendetwas machen, aber ich einfach so fit sein wie nur möglich. Und sie hat mit mir vor allem das habe ich auch nicht gewusst, sonst hätte ich vielleicht etwas mehr anderes überlegt, sie hat mit mir 400 Meter Läufe gemacht. Also wir sind die Bahn gesprintet dreimal. Und das ist strengst. Also ich habe mich immer gefühlt wie so im Schulsporttag in der dritten Klasse. Und sie ist neben mir hergerannt und gesagt, okay, du kannst noch ein schneller, wir sind jetzt bei so und so viel und so und so viel. Und dann kommt man an und hat so einen Blutgeschmack im Maul, weil man sich so vorausgehabt hat. So halte ich mich fit.
Dann beneidenswert, Yvonne.
Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe die Szene jetzt alle angeschaut und finde, es ist okay. Ich brauche sicher mehr Schlaf, wenn ich schlafe. Ich bräuchte mehr Schlaf. Das mit dem Schlaf ist so klein. Es gibt Leute, die sind gute Schläferinnen und Schläfer. Und ich gehöre da nicht dazu. Ich verwache. Es passiert wie zu viel in meinem Leben. Und nachher, es ist nicht mal, dass es in mir schlecht geht oder ich über etwas grüble, sondern ich verwache einfach und finde es viel aufregender, über die Sachen nachzudenken, wieder einzuschlafen. Und darum, also während der Drehzeit, habe ich wahnsinnig wenig geschlafen. Und das sieht man auch an den Augenringen. Es ist ja nicht chronologisch gefilmt, darum sind die Augenringe mal da, mal dort. Aber ich schlafe sicher zu wenig. Ich versuche immer auf die 8 Stunden zu kommen, aber ich schaffe es wirklich nicht so oft. Sind die Fragen beantwortet?
Was nimmt dich sonst noch Wunder?
Mich würde eigentlich interessieren, wenn du nicht so viele Sachen bereust, die du gemacht hast, gibt es dann etwas, was du bereust, was du nicht gemacht hast oder was deine Schwester verboten hat?
Wenn ich bereue, dass ich sie nicht gemacht habe.
Du erfährst sie ja meistens gar nicht.
Eben. Also vielleicht sind da super Events dabei oder irgendwie Anfragen und ich weiss gar nicht, dass die reingekommen sind, weil die sind schon abgesagt worden, bevor sie überhaupt bei mir gelandet sind. Etwas, was ich bereue, was ich nicht gemacht habe, habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht, nein. Ich glaube, ich hätte, aber das ist halt nicht gegangen. Also ich hätte im Nachhinein, glaube früher sollen den Journalismus verlassen. Und zwar ist das aber auch noch schwierig gewesen, weil also ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten und einerseits hat es mich interessiert, andererseits habe ich auch Geld verdienen. Also ich habe nicht irgendwie, ich habe eine Ausbildung machen, ich habe das Mats gemacht, ich habe das Mats müssen zahlen, also irgendwie habe ich einfach auch das Schaffen ist auch gewesen, dass ich über die Runden komme. Und ich glaube, im Nachhinein hätte mir so 3-4 Jahre, wo ich früher schon hätte können, mich im Buch schreiben oder im Theaterstück schreiben, quasi ausprobieren, das wäre lässig gewesen. Aber das ist irgendwie dort dann für mich auch schwierig gewesen, weil ich finanziell das mir nicht zutraut habe. Und habe dann halt immer wieder, wenn ich zum Beispiel nicht im Buch schreiben gewesen bin, wieder als Reporterin oder Journalistin gearbeitet. Und das verlangsamt natürlich den Prozess. Und ich kenne andere Leute, die das wie von Anfang an machen können. Und die haben halt wie das Glück, dass Finanzen rum sind von ihren Eltern. Oder dass man wie halt sie so unterstützt, dass sie wie alles haben können, irgendwie machen. Und das ist bei mir schon, ich habe schon wie müssen schauen, dass ich über die Runden komme. Und ich glaube, das bereue ich nicht, aber ich bedauere es manchmal. Ich denke wie, das wäre lässig gewesen, wenn das früher hätte können anfangen. Weil jetzt gerade in diesem Bereich, wo ich jetzt bin, eben so in diesem Kulturbereich, ist einfach so Erfahrung und durchheben und länger drin sein sehr entscheidend. Und wenn man früher kann anfangen, also ich kenne Leute, die fangen halt irgendwie mit 20 Jahren in diesem Bereich zu arbeiten, die haben wie einen Vorsprung, den ich nicht habe, weil ich recht spät dort dazugekommen bin. Und weil ich einerseits immer noch andererseits immer auch noch von gewissen Leuten, ich glaube, weil ich das mal gemacht habe, jetzt im Kulturbereich, anders wahrgenommen wird. Also obwohl ich einen Leistungsausweis habe, meine Theaterstücke, die werden international aufgeführt, oder eben Bücher, die sind sehr erfolgreich, gibt es Leute, die glauben, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, wie das würden ernster nehmen oder wie mich würden mehr als Kulturmensch wahrnehmen, wenn ich nicht vorher noch die Vergangenheit oder die Zeit gehabt hätte im Journalismus. Und gleichzeitig denke ich dann, ich habe ein wahnsinnig tolles erlebt. Also ich habe als Tele-Zürich-Reporterin Kilimanjaro können auflaufen. Ich bin, ich bin auf Amerika einen Reporter machen fürs SRF. Ich habe so viele lustige, spannende Reportagen gemacht. Ich bin an einem Treffen von nur Rothaarigen in Irland. Ich meine, das ist einfach... Also ich habe so viel Irrs und Spezielles als Journalistin können erleben, dass ich es auch schade finde, wenn ich diese Erfahrungen nicht hätte können machen. Und es hilft mir auch jetzt als Autorin oder so, hilft mir das alles immer wieder. Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich mal Angst hätte, dass ich keine Geschichte mehr habe. Und ich denke immer so, oh, ich habe noch so viel. Ich habe so viele schräge Sachen gesehen. Ja, spannende Frage.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Ich habe jetzt die ganze Zeit so gedacht, das Thema von heute ist ja Normen und Lebensrebellion. Und wenn man das so zulässt, ist für mich das Verblüffendste, dass jemand, der so erfolgreich ist, sagt, das Private ist das Wichtigste.
Mhm. Mhm.
Und da habe ich mich jetzt wie so gefragt, wie viel Gegenwind kommst du aus dem Ecken raus, über von Leuten, die vielleicht sich provoziert fühlen, wo ganz viel eben nicht machen privat, um eben so erfolgreich zu sein. Und du schaffst ja beides. Das muss ja eine enorme Provokation sein.
Ja, vielleicht ist das. Das ist eine spannende Überlegung und leuchtet mir sehr ein. Ich glaube eben, ein Teil von meinem Erfolg liegt darin, dass ich Priorität im Privatleben setze. Es ist, finde ich, in allem, wo... Also, Nein, es gibt wahrscheinlich verschiedene Antworten auf die Frage. Ich glaube, dass ich das Glück habe, dass das, was ich gerne mache, dass ich dort eine gewisse Fähigkeit, ein gewisses Talent habe. Also sei das jetzt im Schreiben, wo ich finde Schreiben sehr, sehr toll. Ich mache das auch gern. Das ist jetzt das Glück, dass mir das noch liegt. Wenn ich jetzt wahnsinnig gern würde, kochen, wäre das schwieriger, weil ich bin jetzt nicht so gute Köchin. Also ich glaube, es hilft, dass die Sachen, die ich sehr gerne mache, dass mir die auch noch liegen. Das ist ja nicht immer so. Man kann ja etwas mega gerne machen und dort jetzt einfach gerade nicht so viel Talent haben. Oder ich habe eine Freundin, die gesagt hat, ich studiere Mathe, weil dort bin ich am schlechtesten gewesen, um mir das zu beweisen. Das würde jetzt mir nicht in den Sinn kommen. Also ich glaube, das ist einerseits Glück. Und andererseits, glaube ich, ist amis auch eine gewisse Entspanntheit, die man hat, wenn man natürlich dort eine Priorität hat, hilft der Sache. Und ich glaube, das hat dem Erfolg geholfen. Also ich glaube, ich habe nicht so Angst, dass etwas schief geht. Und bin darum, weil das ist nicht meine wichtigste Priorität, sind wirklich die Leute. Und wenn man mich kennt, dann weiss man das wirklich. Das ist nicht irgendwie einfach so, dass ich das sagen will, weil das jetzt noch sympathisch könnte wirken oder eben auch provozieren kann wirken. Aber ich glaube, das ist wirklich für mich das absolut Wichtigste. Und dort würde ich nie versagen wollen. Als Freundin jetzt oder als Schwester, Tochter, Gotti. Wenn jetzt mein Film floppt, wenn ich völlig verrissen werde als Schauspielerin, die Leute sagen, wieso hast du angefangen zu brüllen nach 2,5 Seiten von deinem Brief? Ohne Tränen wäre es besser gewesen. Wenn jetzt der total floppt, würde mich das mega mögen. Und ich würde sicher liebeskummermässig eine Zeit lang auf Paris. Aber es wäre einfach nicht das Ende. Und ich glaube, das gibt mir die Möglichkeit, weil ich das nicht so schlimm sehe, zum manchmal wie viel schneller rennen als andere, die Angst haben, ob es Erfolg hat oder nicht. Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass ich wie so einen gewissen amerikanischen Ansatz schon fast habe. Also dass ich wirklich so finde, wir buchen das Hallenstadion oder wir machen jetzt die Premiere von Love Roulette, ist in einem Kino in allen Sälen. Und der Verleih hat das noch nie gemacht. Er hat gefunden, ja, also ich weiß nicht, ich habe gesagt, doch, wir gehen, go big or go home. Einfach gross und überhaupt. Und, so. Und ich glaube, dass die Haltung, dass einfach mal drauf losrennen, weil so die Gefahr zu scheitern, das habe ich, vor dem habe ich wirklich in dem Bereich nicht so Angst. Die hilft. Und ich glaube, dass das ein bisschen der Grund ist, darum auch, dass wirklich gewisse Sachen wirklich gut funktionieren. Das ist eine gewisse Naivität und so ein Leichtsinn und ein Übermut auch. Also es ist wirklich nicht nur Mut, es ist auch so ein bisschen übermütig gewesen. Und das habe ich, weil mir das nicht so wichtig ist. Es ist natürlich wie so, wenn man steht auf einen Typ und den anderen findet man easy und mit dem ist man viel besser. Und da ist man total verkrampft. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so. Ich glaube, ich bin im Beruflichen, also ich bin privat total verkrampft, aber im Beruflichen bin ich wirklich relativ entspannt und ich glaube, das hilft. Und dass das provoziert, das leuchtet mir ein und ich merke es zum Beispiel auch in teilweise Interviews, heute wirklich nicht, aber ich merke das auch, dass das kritisiert wird oder dass man wie hässig ist oder dass es Reporter, Journalisten gibt, die so finden, wieso machst du das so? Und ich muss mich wie so erklären, verteidigen und kann nicht quasi meinen Leistungsausweis für mich sprechen lassen. Aber ich kann das nicht ändern. Also ich glaube, ich glaube, so bin ich oder so funktioniere ich und alles andere wäre einfach wäre für mich anstrengender. Die Leute sagen ja gerne, es wäre nicht authentisch, aber ich denke mir so, ja. Nein, es ist für mich anstrengender, immer müssen zu überlegen, ob etwas funktionieren kann. Danke für die Frage. Spannende Frage.
Da haben wir noch eine Frage.
Es ist mega schön zu hören, wie viel Zeit du dir nimmst für deine Liebsten.
Danke.
Wann und wie nimmst du dir Zeit für dich selber?
Immer am Vormittag vor 12 Uhr. Ich lüge alle an und sage, ich habe Termine, ich kann darum keine Sitzungen haben. Und das stimmt einfach nicht. Es ist jetzt gerade wieder um eine Kinotour gegangen und dann gibt es so ein Matinee in Basel und dann gesagt, das gehe ich leider nicht. Das ist aber an einem Sonntag und dort ist es wirklich schwieriger mit Ausreden. Aber das sage ich wirklich leider nicht möglich. Und das ist so ein bisschen mein Trick. Das ist gar nicht gut angekommen am Anfang. Und jetzt haben die Leute aber wirklich das Gefühl, ich mache dort etwas. Und ich mache schon. Also ich gehe dort zum Beispiel ins Training oder ich gehe joggen. Ich mache mein Müsli ohne Chiasamen. Also ich tue dort schon, oder ich treffe jemanden auf einen Kaffee oder gehe bei meinem Neffen im Turnen zuschauen, wie das sie über die Matten rennen. Weil ihm wichtig ist, dass man das sieht. Er ist 5. So Sachen sind halt wichtig. Ich mache schon Sachen, aber ich versuche ganz fest, mich zu sträuben gegen berufliche Sachen. Jetzt während dem Dreh zum Beispiel ist es überhaupt nicht möglich gewesen. Also ich meine, manchmal habe ich am Morgen um 4 Uhr anfangen, manchmal am Morgen um 7 Uhr. Also ich kann jetzt mich nicht komplett rausnehmen. So ist es nicht. Und wenn irgendwie, was auch nicht, viele Leute dranhängen, dann mache ich schon etwas vor dem 12. Aber in der Tendenz versuche ich wirklich alle Sachen erst auf den Mittag zu schieben. Und ich tue auch am Morgen schreiben oder Mails beantworten, das geht. Aber ich habe das gern, dass ich dann noch so ein bisschen rumplemperle kann. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder total provokativ, dass ich das sage. Aber ich habe das Gefühl, also ich weiss einfach auch von mir, dass ich nicht so lange produktiv sein kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, schaffe ich nicht mehr wie 3-4 Stunden am Tag, sonst explodiert mir der Kopf. Und ich schreibe aber sehr schnell. Also meine Lektorin von Piper, die würde jetzt über mich sagen, dass ich eine der schnellsten Autorinnen bin, die sie hat. Aber ich kann nicht länger, jetzt so kreativ schaffe ich nicht länger. Und das habe ich über mich einfach auch irgendwann erkannt. Und darum, ja, morgen fällt ein bisschen für mich. Dann schafft sie ja nur die Hälfte vom Tag. Ei.
Gute Work-Life-Balance.
Oh!
Gut von sich. Furchtbar.
Ah, ja.
Yvonne, ich gratuliere dir zu deinem Mut. Ich sehe dich als sehr kreative Person. Wo holst du Inspiration? Und hast du in deinem Leben Rollen, also Role Models gehabt? Oder heute noch? Ist das ein Thema?
Ich habe auch viel so Vorbilder, die Leute, die ich aufschaue. Im Beruflichen sind das so Frauen, die also vieles so alleine, also wo so vieles quasi Verschiedenes gemacht und ich weiß nicht, also zum Beispiel Fleabag, Seed, die Zeri gemacht hat, oder Issa Rae, die Insecure gemacht hat. Das sind oft die Autorinnen gewesen sind und so ein bisschen Creator und dann auch gespielt. Das finde ich natürlich sehr beeindruckend. das gibt mir einfach Mut, wenn ich wie so sehe, ah, die haben das auch gemacht. Und dann denke ich wie so, ja, das muss ja möglich sein. Oder ein guter Freund von mir ist der David Constantin, der Zucker gemacht hat. Und der hat ja Regie gemacht und gespielt und das Drehbuch geschrieben. Denke ich, wenn er das kann, nein. Aber das gefällt mir, wenn ich Leute sehe, die das schaffen. Dann habe ich wie so einmal das Gefühl, es ist machbar. Und ich habe meine Schwester, meine Mutter, die ich finde, die haben, meine Mutter in dem Sinn, dass sie früher eben das auch für sich so entschieden hat, dass sie, also ich bin aufgewachsen, meine Eltern haben beide 50-50% geschafft. Und das war außergewöhnlich gewesen, damals. Ist es auch heute noch, wenn man die Statistiken anschaut. Und dass sie das so gelebt hat und quasi bei unserem Vater ein bisschen durchgesetzt, hat sehr easy mitgemacht, aber es war ihre Idee gewesen, das inspiriert mich sehr oder gibt mir wie so das Gefühl, es ist möglich, den eigenen Weg zu gehen. Meine Schwester in dem Sinn, dass sie einfach wirklich wahnsinnig gescheit ist. Und das gefällt, finde ich, gut, etwas so in der Familie zu haben. Das inspiriert mich. Und sonst inspiriert mich, ich reise viel, ich bin viel weg. Das finde ich sehr inspirierend. Dort Geschichten. Ich höre, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, dann ist das natürlich wie eine andere Rolle. Es wäre jetzt komisch, wenn ich viel zuhöre. Ich bin ja da zum Reden. Aber sonst in Freundschaften oder mit anderen Leuten, ich höre sehr, 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 sehr viel zu. Und höre die besten Geschichten und denke so oft, oh mein Gott, wie abgefahren ist das alles und wie interessant ist das alles. Und das inspiriert mich mega. Also ich finde irgendwie, ich bin so fest überzeugt, dass jede Person eine super Geschichte hat und dass es nur darum geht, dass man dieser Person Aufmerksamkeit schenkt und man kommt die über. Und ich glaube, ich habe nie Angst, dass ich keine Geschichte habe, solange ich Leute um mich herum habe.
Du wirkst mega entspannt auf der Bühne und man merkt, dass du dich mega wohlfühlst. Hast du einmal auch Lampenfieber? Wenn ja, wann? Und auch wenn ja, was machst du dagegen?
Also wenn ich jetzt ein Hallenstadion denke, und das sind 10'000 Leute, dann wird mir schon, also das, ich darf nicht zu fest daran denken. Dann habe ich schon so ein bisschen, denke ich so ein bisschen so, auf der Bühne, jetzt auf so einer Bühne, das ist wirklich Übungssache. Das wird ich noch oft gefragt. Ich habe das jetzt einfach schon wirklich viel gemacht. Und ich vertraue mittlerweile auf mich, dass ich wie so weiss, auch wenn ich, dass ich wie einfach darauf vertraue, dass ich irgendwas weiss zu sagen. Meistens. Nein, ich vertraue so ein bisschen auf mich. Ich habe das schon viel gemacht und etwas, was man viel macht, fühlt man sich natürlich auch wohler. Jetzt Hallenstadion habe ich noch nie gemacht. Da habe ich schon ein bisschen Bauchweh, wenn ich daran denke. Aber sonst glaube ich, das ist so viel Übungssache. Und Lampenfieber, ich bin nicht so eine Lampenfieber-Person. Ich habe das auch noch gern. Ich habe früher in der Schule, vom 4 auf die 4,5 bin ich nur wegen so Vorträgen und so Präsentationen gekommen. Ich habe das geliebt. Der Moment, wo man vorstehen muss oder auch, ich kann auch vorsingen, ich habe viel besser gesungen, wenn es so darum etwas gegangen ist. Ich habe das irgendwie gern, so den kleinen Adrenalinkick. Und dann steht man auf der Bühne. Und ich denke immer, es kann einfach nicht so viel Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jetzt der ganze Saal rausläuft und denkt, mein Gott, was ist das für ein Zwetschge gewesen? Das wäre schade, das würde mir leid tun für auch ihr Geld und ihre Zeit. Das wäre schade, aber es kann nicht so viel passieren auf einer Bühne. Ich könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Kleid könnte verreissen, könnte mega rot werden, ich könnte ein Seich rauslassen. Aber etwas richtig Schlimmes kann nicht passieren. Und das sage ich mir dann immer. Also so, es kann niemandem wirklich zu Schaden kommen. Und solange das nicht, also solange niemand wirklich kann verletzt werden, kann nicht so viel Schlimmes passieren. Ja, das hilft.
Liebe Yvonne, wenn du könntest aussuchen,
find sie schon jetzt
existierend
gut.
Oder selbst erfunden. Mhm. Was wärst du für eine Superheldenfigur? Und was wäre deine Superkraft?
Wow! Also, könnte ich verschiedene Kräfte haben? Ich könnte alles. Also dann würde ich hätte so etwas links, wo ich könnte so das ganze Klimaproblem könnte ich so wegsaugen von der Welt. Einerseits. Und dann mit dem rechten Fuß würde ich so alle Ungerechtigkeiten würde ich auch so lösen. Sei das von Armut über all das. Dann kriegmässig würde ich einfach mal schauen, dass das stoppt in allen Richtungen. Würde ich auch so machen. Dann würde ich mal alle Gleichberechtigkeitsprobleme, das würde ich mal einfach so flächendeckend um die ganze Erde würde ich schauen, dass das läuft. Dann würde ich alle Tierarten, die ausgestorben sind, wieder so ein bisschen zurückgeben. Und dann würde ich noch alle schlimmen Krankheiten so heilen. So etwa, ist eigentlich jetzt etwa so. Und dann müsste man das noch nennen. Und die Figur würde heissen... Ja, nein, dort würde scheitern. Das weiss ich nicht.
Multi-Woman.
Oder so. Multi-Woman. Ja, ich müsste vielleicht nicht gendern.
Du wärst auch eine Superheldin, die relativ gleich aus dem Business wieder raus wäre, wo du würdest Probleme nicht so innerhalb von
ja, aber stell dir mal die Welt vor.
Dann hast du einfach Zeit wieder für deine Freunde.
Ja.
In der perfekten Welt.
Ja. Und jetzt stell dir mal die NZZ vor, wenn das so wäre. Ha. Was würdet ihr schreiben? Also.
Also bitte mach's.
Ja. Es wären einfach so Bilder drauf. Es wäre da ein Katzenvideo, das man anschauen kann, auf der nächsten Seite. Kommt aber irgendwie, schau nur, diese Leute haben sich gern, zack, nächste Seite. Die Blüten blühen, so. Und ich meine, die Leute haben so viel Zeit, und sie sind gar keine Zeitungen mehr lesen. Sie schauen einfach zwei Bilder am Morgen und mit dem haben sie alle News, die sie brauchen.
Ich wäre so tiefenentspannt.
Ja! Oh. Ja, jetzt müssen wir wirklich noch schauen, wie
also,
ich von
denen kräfte. Also, bitte macht es.
Ja, ja.
Merci viel mal, Yvonne.
Danke vielmal.
Es war so ein schönes Gespräch gewesen. Merci euch allen viel mal, dass ihr seid da gewesen, dass ihr habt Fragen gestellt. Merci viel mal euch allen.
Danke vielmal.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.